Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Vergangene Woche warnte eine Expertengruppe des Antarktischen Rats vor einem durchschnittlichen Anstieg des Meeresspiegels von 0,9 bis 1,6 Meter bis zum Jahr 2100. Eine alarmierende Perspektive, denn weltweit leben 150 Millionen Menschen auf einer Höhe von nur bis zu einem Meter über dem Meeresspiegel. Darunter auch die Menschen in den pazifischen Inseln von Papua-Neuguinea. Sie spüren schon heute, welche Auswirkungen der bisherige Anstieg des Meeresspiegels hat. Von dort die Reportage von Tini von Poser.
Es wird gesagt, Afrika sei der vergessene Kontinent. Ozeanien ist der unsichtbare Kontinent. Er blieb unsichtbar, weil die Reisenden, die sich als Erste hinwagten, ihn nicht als Kontinent wahrnehmen und weil Ozeanien noch immer die internationale Anerkennung fehlt, als wäre hier nur eine Passage, etwas Fehlendes.
Schreibt der französische Nobelpreisträger Jean-Marie Le Clézio in seinem literarischen Reisebericht Raga. Allerdings hat der Pazifik schon früh abenteuerlustige Europäer magisch angezogen. 1513 entdeckte der spanische Seefahrer Vasco Núñez de Balboa den Pazifischen Ozean und prägte den Begriff Südsee. Die aus europäischer Sicht sehr exotische Region inspirierte viele Schriftsteller und Maler, wie etwa Paul Gauguin oder später den Expressionisten Emil Nolde. Unter dem Titel Südseeträume sind Noldes Bilder in viele Ausstellungen eingeflossen. Sie stellen farbenfrohe Landschaften mit dunkelhäutigen Bewohnern dar, sowie den Himmel und das endlose Meer. In Ozeanien liegt Papua-Neuguinea, der drittgrößte Inselstaat der Welt nach Madagaskar und Indonesien. Auch heute noch sind viele von dieser Region fasziniert, da sie eine der ursprünglichsten Orte der Welt ist, wo die Menschen in und mit der Natur leben. Die Inselbewohner bezeichnen Ozeanien oft als Liquid Continent, den flüssigen Kontinent. Denn die 7500 Inseln, die der Kontinent umfasst, machen nur knapp 2% der Landfläche aus. Der Rest besteht aus Wasser. Für die kleineren Inseln stellt das Meer eine zunehmende Bedrohung dar, weil der Meeresspiegel als Folge der globalen Klimaerwärmung immer mehr ansteigt. Anders Levermann vom Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung erklärt,
der Meeresspiegel steigt an, weil sich das Wasser erwärmt und wärmeres Wasser mehr Raum einnimmt. Ein weiterer Aspekt sind natürlich die schmilzenden Eismassen auf der Erde. Das sind einerseits die Gebirgsgletscher, aber eben auch die großen Eismassen in Grönland und auf der Antarktis.
Carteret is a very small island in the Pacific.
Die Carteret-Inseln sind kleine Inseln im Pazifik. Die Menschen auf den Inseln brauchen Hilfe. Die Carterets sind ein Brennpunkt des Klimawandels.
Rufina Moy lebt auf den Carteret-Inseln. Um sie zu besuchen, muss man einen langen Weg zurücklegen. Reisende von Europa brauchen ein gutes Sitzfleisch und viel Ausdauer, um nach Papua-Neuguinea zu gelangen, denn der Flug dauert fast 2 Tage. Auch die Strecken zwischen den Inseln sind lang. Von Papua-Neuguineas Hauptstadt Port Moresby erreicht man mit einem kleinen Flugzeug Richtung Osten die Insel Bougainville. Oft muss man auf der vulkanhaltigen Insel Neubritannien umsteigen, die dazwischen liegt. Nach Bougainville fliegt man etwa eine weitere Stunde. Wie überall in Papua-Neuguinea erstreckt sich auch auf Bougainville üppiger Regenwald, in den Dörfer und kleine Städte eingebettet sind. Aus lokalen und kleinen Holzhäusern schallt Musik. Über 800 Sprachen werden auf den Inseln gesprochen. Als gemeinsame Sprache verbindet die Bewohner das Pidgin-Englisch. Das Festland von Papua-Neuguinea sowie die Inseln Neubritannien und Bougainville sind hohe, große Inseln. Der steigende Meeresspiegel setzt ihnen daher nur an den Küsten zu. Anders sieht es auf den flacheren Carteret-Inseln aus, die ihren Namen von dem Entdecker Philipp Carteret haben. Von einer kleinen Hafenstadt im Osten der Insel Bougainville kann man in 4 bis 5 Stunden mit einem Motorboot zu der Carteret-Inselgruppe schippern. Allerdings nur, wenn das Wetter günstig steht.
Okay, danke.
Die erste Katharit-Insel, auf die das Boot trifft, heißt Han. In Scharen bauen sich die Bewohner am Ufer auf. Jedes ankommende Motorboot stellt für sie eine Sensation dar. Ins Auge springen die vielen Kinder. Auf den ersten Blick könnte die Insel Han der Schauplatz eines Kitschfilms sein. Südseeparadies mit Palmen, weißem Sandstrand, dunkelhäutigen Kindern, die mit Kokosnüssen fröhlich durch die Gegend laufen. Doch der Rundgang über die Insel lässt den Kitschfilm schnell vergessen. Umgestürzte Bäume, Gärten, die in Salzwasser schwimmen, Holzpflöcke, die aus dem Wasser ragen, unreife Bananen hängen vereinzelt an den Stauden. Viele Kinder sehen mangelernährt aus, haben Blähbäuche.
I'm really afraid of the ocean because when strong storms come and you can see the waves.
Ich habe richtig Angst vor dem Ozean, wenn starke Stürme aufkommen und man die hohen Wellen sehen kann. Wenn ich darüber schaue und der starke Wind bläst, dann denke ich immer, es wird was passieren.
In mind that something is going to happen.
Rufina Moy kneift die Augen zusammen, blickt angestrengt in die Ferne über das Meer. Die 67-Jährige sitzt auf dem weißen Sand, bekleidet mit blauer Kittelbluse und pinkfarbenen Tuchrock. Schwarze Krauslocken umrahmen ihr markantes Gesicht. Ihre Heimatinsel Han ist mit etwa 1000 Bewohnern die größte des Katharit-Atolls, das sich aus 6 Inseln zusammensetzt und auch zu Papua-Neuguinea gehört. Eigentlich sind es inzwischen 7 Inseln, denn die Nachbarinsel Huene ist bereits vom Ozean zweigeteilt worden.
Ich habe Angst, dass unsere Insel zerteilt wird wie die andere kleine Insel, weil wenn das Meer steigt, geht es zur anderen Seite.
Der steigende Meeresspiegel als Folge des Klimawandels wird den insgesamt rund 2500 Katharit-Bewohnern immer mehr zum Problem. Die gesamte Inselgruppe ist vom Untergang bedroht. Über die Hälfte der Landmasse ist bereits im Meer verschwunden. Die Inseln liegen im Schnitt nur 1,5 Meter über dem Meeresspiegel. Anders Levermann vom Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung.
Der Meeresspiegel wird im nächsten Jahrhundert um nicht weniger als 20 Zentimeter ansteigen. Es ist auch nicht ausgeschlossen, dass es 2 Meter werden. Das hängt davon ab, wie viel Treibhausgase wir in die Atmosphäre ausstoßen. Für die kleinen Inselstaaten, insbesondere im Südpazifik, bedeutet das eine Bedrohung, möglicherweise tatsächlich eine existenzielle Bedrohung.
And I realized in 1984, when I came back here and thought on my own island.
Seit 1984 bin ich zurück auf meiner Insel. Da habe ich gemerkt, dass das Meer unsere Insel auffrisst. Früher sah die Insel nicht so aus.
Rufina Moy hat einige Jahre als Lehrerin auf der nahegelegenen Insel Bougainville gearbeitet. Unter den Frauen auf ihrer Heimatinsel Han stellt sie eine Autorität dar. Sie hat 3 Kinder und 11 Enkel. Wenig im Vergleich zu vielen Familien in Papua-Neuguinea, die oft 10 oder mehr Kinder bekommen. Der 70-jährige John Seilig war ebenfalls Lehrer. Er trägt eine Brille und hat dichte weiße Locken. Auch er hat die Veränderungen der Insel beobachtet.
Sie war breiter und länger. Jetzt ist sie sehr klein geworden, wegen der Erosion, wegen des Klimawandels.
Die Bewohner der Katharit-Inseln sprechen wie im übrigen Papua-Neuguinea neben ihrer Muttersprache Pidgin-Englisch. Rufina Moy und John Seilig gehören zu den wenigen, die auch Englisch sprechen. Moy und Seilig sitzen unter Palmen, die ihnen ein wenig Schatten spenden. Viele Inselbewohner haben sich zu ihnen gesellt und hören gebannt zu. Die Frauen auf der einen Seite und die Männer auf der anderen. Rufina Moy kräuselt ihre Stirn, während sie berichtet.
The population is growing big and the island is becoming very small.
Die Bevölkerung wird größer, während die Insel immer kleiner wird. Das führt zur Nahrungsknappheit. Wir können nichts anpflanzen, denn es gibt nicht genug Land für Gärten. Und unter dem Grund kommt das Wasser durch. Wenn wir etwas anpflanzen, reißt es das einfach wieder aus.
I'm so worried. Won't the blue island?
Das Wasser kommt immer wieder auf die Insel drauf, bei Flut mindestens einmal im Jahr. Und es geht dann in die Gärten rein, das Salzwasser. Dadurch kann da nichts mehr angebaut werden. Die Früchte, das Gemüse, alles bleibt sehr klein oder wächst gar nicht.
Beobachtet der 40-jährige Simon Yumi, dass vom ansteigenden Meeresspiegel mehr Gefahren ausgehen als nur das Schwinden der Landmasse, erklärt auch der Klimaexperte Anders Levermann.
Wenn der Meeresspiegel jetzt ansteigt, dann erhöht sich die Gefahr, dass bei Stürmen, aber auch durchaus einfach bei normalem Seegang, Salzwasser in die Süßwasserreservoirs eindringt und damit eine Gefährdung für die Trinkwasserversorgung darstellen oder auch durchaus für die Landwirtschaft. Gleichzeitig kann auch landwirtschaftliche Nutzfläche vom Salzwasser überspült werden und damit eben Salz zurücklassen, was dann auch die Beackerung schwieriger macht.
Meeresspiegelanstieg heißt ja nicht nur, dass die Badewanne überläuft, sondern Meeresspiegelanstieg geht ja einher mit einer Veränderung von Strömungsverhältnissen.
Ergänzt Thomas Hirsch, Klimaexperte der Hilfsorganisation Brot für die Welt.
In aller Regel mit einer Zunahme der Küstenerosion, das heißt, die Inseln werden immer kleiner durch die tägliche Erosion. Hinzu kommt, dass kleine Atolle meistens nur eine sehr kleine Süßwasserschicht haben, die nicht sehr weit entfernt ist vom Meerwasserspiegel. Wenn der Meeresspiegel steigt, dringt Salzwasser in diese Süßwasserschicht ein. Damit versalzt der Grundwasserstock. Damit wird Landwirtschaft erschwert oder gar unmöglich gemacht.
The government was promising we'll bring little supply to you. It never came. Until they brought only.
Die Regierung versprach eine kleine Unterstützung, die nie kam. Nur neulich mal hat sie Mehl gebracht. Die Leute leben inzwischen nur noch von Kokosnuss und Fisch. Das ist bedrohlich und traurig. Ich weiß nicht, wo die Leute hin sollen und wie sie überleben.
Auch die Tage des Fischfangs könnten hier gezählt sein. Infolge des Klimawandels habe sich die Temperatur des Meerwassers erhöht, erklärt Thomas Hirsch.
Mit der Veränderung der Temperaturen geht auch einher eine Veränderung der Meereschemie. Wenn der Säuregehalt im Wasser zunimmt, ist es schlecht für die Korallen. Die Korallen können dann absterben. Man spricht von Korallenbleiche.
Der Rückgang der Koralle zieht auch den Rückgang der Fische nach sich. Die haben dort ihre Brutstätten. Die ohnehin schon weitgehend leergefischte Südsee wird also noch fischärmer. Trinkwasser und Grundnahrungsmittel wie Reis erreichen die Insel nur in unregelmäßigen Abständen, klagt Moy.
They are ignoring us. They are neglecting the people here. We have no way to get money.
Sie ignorieren uns. Sie beachten die Leute nicht, die hier leben. Wir haben keine Möglichkeit, an Geld zu kommen. Es herrscht Wasserknappheit. Die Menschen hier haben um Hilfe gerufen, dass sie uns Wasser bringen, denn es gab nichts mehr.
Das spärliche Regenwasser sammeln die Insulaner in Blechbehältern. Ihre Kleider oder sich selbst waschen sie im Meer. Als Toilette benutzen sie Bereiche des Meeres, wo die Strömung schneller fließt.
Actually in 1997, when the first king tide came.
Als 1997 die erste Sturmflut kam, sind Leute weggegangen und ich sagte, es kommt noch etwas Schlimmeres auf uns zu. Und es würde schlimmer sein als jene Sturmflut von 1997.
2008 hat sich Moys Prophezeiung dann bewahrheitet. Ein heftiger Sturm jagte riesige Wellen über die Insel. So schildern es die Bewohner. Einige schafften es noch rechtzeitig, ihr Hab und Gut an den Bäumen festzubinden. John Seilig und der Inselälteste Morris erinnern sich.
Wir haben nur die Kinder geschnappt und den Wellen zugeschaut, weil sie auf der Insel wüteten. Es gab kein Entkommen.
Ich habe mich in Bonlong 1923.
Das ist das erste Mal in meinen fast 90 Jahren, dass ich so etwas gesehen habe. Ich war sicher, die Insel würde untergehen.
Eine junge Frau namens Lynette mit kurzgeschnittenem Haar hat sich Rufina Moy und den anderen Frauen genähert.
And some houses were being washed away by the sea.
Häuser sind vom Meer verschluckt worden und Gärten samt Nahrungsmitteln zerstört. Die Leute wussten nicht, was sie machen sollten. Sie waren einfach hilflos. Was können sie denn auch tun?
What can they do?
Auch die Tropenstürme sind Teil des Klimawandels, denen die pazifischen Inseln besonders ausgesetzt sind, erläutert Klimaexperte Anders Levermann.
Es liegt einfach daran, dass die Tropenstürme die Energie, die sie innehaben, aus der Oberflächentemperatur des Meeres speisen. Und deswegen, wenn sich die Luft erwärmt, erwärmt sich die Meeresoberfläche. Und damit eben haben wir auch das Potenzial für stärkere Wirbelstürme.
Die kleinen Holzhäuschen auf Han sind mit Palmenblättern gedeckt. Sie sehen so aus, als hätten Fluten ein leichtes Spiel.
Die Häuser sind immer noch die gleichen. Wir haben nicht die Mittel, sie besser gegen den Sturm zu schützen. So bleiben wir einfach und hoffen, dass kein starker Wind mehr kommt.
Sagt John Seilig.
I'm an old man now who has been living for almost all his life in the island.
Ich denke, ich bin jetzt ein alter Mann, der für immer auf dieser Insel gelebt hat. Wenn ich gehen muss, werde ich der Letzte sein. Ich werde der letzte Mann sein, der diese Insel verlässt, nachdem jeder gegangen ist. Ich liebe meine Insel. Es ist sehr hart, sie zurückzulassen.
It's very hard to leave it behind.
Langfristig wird den Insulanern aber nichts anderes übrig bleiben, als woanders hinzuziehen.
Migration ist auch eine Art von Anpassung an den Klimawandel.
Sophia Wirsching, Migrationsexpertin von Brot für die Welt.
Also selbst wenn sich ganz viele Maßnahmen jetzt noch realisieren in Form von Anpassung und Klimawandelvermeidung, wird damit gerechnet, also selbst die konservativsten Schätzungen gehen davon aus, dass du bis Mitte des Jahrhunderts hast du mindestens 200 Millionen Menschen, die aufgrund des Klimawandels oder der Klimawandelfolgen ihre Heimat verlassen. Andere Schätzungen sprechen von bis zu 1 Milliarde Menschen. Also auf den kleinen Cataract-Inseln sind alle Menschen betroffen. Insgesamt ist der Pazifik nicht so dicht besiedelt, sind aber die ersten Menschen, die ausschließlich als sogenannte Klimaflüchtlinge gelten können.
Für die Cataract-Insulaner wäre es undenkbar, in ein anderes Land zu ziehen. Abgesehen von dem Kulturschock, den sie wahrscheinlich in Australien oder Neuseeland erleiden würden, verfügen sie nicht über die Mittel für einen großen Umzug. In Hoffnung, ihre Situation zu verbessern und letztendlich ihr Leben zu retten, würden die Jüngeren aber nicht zögern, auf die größere und höhere Insel Bougainville umzusiedeln, böte man ihnen ein Stück Land und ein Haus. Auch Rufina Moy würde trotz ihrer 67 Jahre noch umziehen.
Those families that are waiting here, they are waiting for that.
Die Familien, die hier leben, warten darauf, dass Häuser für sie gebaut werden. Die Regierung wollte 40 Häuser auf der anderen Seite von Buka bauen und weitere 10 Häuser in Tenputz. Und die katholische Mission will weitere 10 Häuser für 10 Familien bauen. Aber wir fragen uns, wann diese Häuser alle gebaut werden.
Bougainville liegt knapp 90 Kilometer südwestlich von dem Cataract-Atoll entfernt. Die Atmosphäre auf der knapp 200 Kilometer langen Insel Bougainville ist eine ganz andere als auf den kleinen Cataract-Inseln. Wie überall in Papua-Neuguinea herrscht tropische Hitze, die hier etwas drückender ist. In den Dörfern und Städten befinden sich Läden und Lokale, hier und da Grüppchen von jungen Männern, ungeteerte Straßen statt Sandstrand. Alkohol- und Drogenkonsum ist hier unter den Jugendlichen weiter verbreitet als auf den kleinen Inseln, was öfters zu gewalttätigen Auseinandersetzungen führt. Die auf der Insel Bougainville ansässige Organisation Tulele Pesa versucht nun seit einigen Jahren, die Umsiedlung der rund 2500 Bewohner der Cataract-Inseln auf Bougainville voranzutreiben. Bisher verlief die Umsiedlung eher erfolglos, sagt die Leiterin von Tulele Pesa, Ursula Rakova.
We brought 2 families, but we are looking at this as our biggest strength and our achievement.
Wir haben 2 Familien umgesiedelt, was wir als unseren größten Erfolg in den letzten 4 Jahren sehen. 2 Familien von den Cartwrights hierher zu bringen, war nicht leicht.
Denn es mangelt an Geld für den Landkauf und den Hausbau. Der Regierung von Bougainville macht Rakova Vorwürfe, sie hätte sich nicht genug um die Umsiedlung gekümmert. Einige Bewohner der Cataract-Inseln waren sogar schon umgezogen, seien dann aber frustriert wieder zurückgekehrt. Der Regierungsbeauftragte von Bougainville, Ephraim Emenoni, gesteht Fehler ein.
There was no proper arrangement.
Da hat die Regierung keine Maßnahmen getroffen, nach den Leuten zu schauen. Das ist der Grund, warum sie zurückgegangen sind.
Bougainville ist eine autonome Region von Papua-Neuguinea mit eigener Regierung. Auch ein früherer Versuch in den 1980er Jahren, Menschen von den Cattaret-Inseln nach Bougainville umzusiedeln, war gescheitert. Schon damals habe die Regierung erkannt, dass die Cattaret-Insulaner in Gefahr seien, erklärt Emenoni.
Unglücklicherweise ist der Konflikt in Bougainville emporgekommen, weshalb sie wieder auf die Cartwright-Inseln zurückgeflohen sind, um sich in Sicherheit zu bringen.
Der Konflikt artete in den 80er Jahren in einen Bürgerkrieg aus. Die Einwohner von Bougainville hatten kaum von dem Bau einer australischen Kupfermine profitiert, was zu Spannungen führte. Die Clans um die Kupfermine herum riefen die revolutionäre Armee Bougainvilles ins Leben und begannen mit Widerstandsaktionen. Sie verteidigten sich mit Pfeil und Bogen gegen die Regierungsarmee. Der Bürgerkrieg dauerte 9 Jahre an und kostete fast 2000 Menschen das Leben. Man schätzt weitere 15.000, die infolge mangelnder medizinischer Versorgung starben. Die Bürgerkriegszeit überschattet bis heute die Umsiedlungen. Die Cattaret-Insulaner haben ein gewisses Misstrauen, zu einem Ort mit konfliktgeladener Vergangenheit zu ziehen, und das Misstrauen der Clans von Bougainville gegenüber der Regierung sitzt tief und erschwert die Verhandlungen über die Landabgabe für die Klimaflüchtlinge. Der Regierungsbeauftragte Ephraim Emenoni sagt,
I think the about 80% of the land in Bougainville is owned by.
Ich denke, etwa 80% des Landes in Bougainville ist in Besitz des Clans. So zwischen 5 und 10% gehört der Regierung. Über den Rest verfügen die Kirche oder übrige Landeigentümer. Das ist die Realität. Also, wenn wir über Land verhandeln, fragen wir in erster Linie die Landbesitzer. Sie sind zwar gewillt, für die Neuankömmlinge Land abzutreten, aber schwierig ist, dass auch die Clans besorgt sind um ihre Zukunft.
Land in Papua-Neuguinea gehört traditionell den Clans, die es über Generationen weitergeben. Es hat eine kulturelle Bedeutung, wie Emenoni schildert.
And land is basically everything to, you know, an individual person. It's his identity.
Land ist hier alles für das Individuum. Es ist die Identität, Lebensunterhalt, Reichtum. In Papua-Neuguinea bist du ohne Land niemand. Mit Land bist du jemand. Landbesitz bedeutet, du wirst anerkannt. Du bist jemand, der für sich selbst sorgen kann. Du kannst Geschäfte aus deinem Land machen. Kurz gesagt, Land macht dich zu einer Person.
Eine große Anzahl an Hindernissen ist also zu überwinden, die Cattaret-Insulaner auf Bougainville unterzubringen. Kulturelle und ökonomische Schwierigkeiten, die konfliktreiche Geschichte der Aufnahmeinsel. Die Leiterin der Hilfsorganisation Tulele Pesa, Ursula Rakova, hat dennoch ehrgeizige Ziele.
2015 wollen wir 83 Familien auf die Hauptinsel von Bougainville bringen. Bis 2020 sollen es 1700 Menschen sein.
Der Ort, wohin Tulele Pesa die 2 Familien der Cattaret-Inseln erfolgreich umgesiedelt hat und wohin sie noch weitere Familien bringen will, heißt Tinputz. Er liegt im Nordosten von Bougainville. Das Land gehört hier der katholischen Kirche, mit der es leichter ist, über den Landkauf zu verhandeln als mit den Clans. Nach Tinputz führt eine ungeteerte Straße durch die dichten Regenwälder von Bougainville. Der Weg stellt eine Herausforderung für den Fahrer dar, denn die großen Schlaglöcher haben sich mit Regenwasser gefüllt. In Tinputz steht eine Siedlung mit einigen halbfertigen Häusern, eingebettet in eine saftige grüne Landschaft. Eine Vielzahl von Früchten und Gemüse gedeihen hier, wie Taro, Süßkartoffeln, Bananen, Papayas und Mangos. Die 9-köpfige Familie Carmen ist bereits von den Cattaret-Inseln nach Tinputz auf Bougainville umgesiedelt. Sie steht vor ihrem frisch erbauten Holzhäuschen im lehmigen Matsch.
Bougainville
Meine Familie und ich, wir haben uns entschieden, hierher zu kommen, um ein besseres Leben zu haben. Wir sind glücklich hier, wenn wir es vergleichen. Denn wir haben mehr Gärten, mehr Essen. Nur manchmal vermisse ich mein Zuhause, das Fischen zum Beispiel. Und besonders die anderen Leute von der Insel, Familien, die wir zurückgelassen haben.
Verglichen mit der Insel haben wir hier genug zu essen. Wir leiden keinen Hunger, weil auf der Insel ist alles mit der Flut weggeschwommen. Wasser kam über die Insel und alles, was wir mit der Zeit angesammelt haben, ist mit einem Mal weggeschwommen. Jetzt geht's uns gut.
Neben dem Haus der Familie Carmen werden gerade weitere Häuser gebaut, die für Familien von den Cutthroat-Inseln bestimmt sind. Rot für die Welt möchte Tulele Pesa bei ihrer Arbeit unterstützen. So Thomas Hirsch, der Klimaexperte der Organisation.
Wir versuchen hier im Südpazifik, die Inselbewohner besser vorzubereiten. Das heißt, zum einen, wir wollen ihnen durch Anpassungsmaßnahmen Zeit schenken, damit sie länger auf ihren Inseln leben können. Das heißt zum anderen, dass wir den ja sehr schmerzhaften Prozess der Umsiedlung, der Migration, so gut wie eben möglich vorbereiten und begleiten möchten, damit daraus keine Flucht wird, sondern eine gesteuerte Migration.
Ursula Rakova versteht, dass es für die Cutthroat-Insulaner eine emotionale Überwindung bedeutet, ihre Heimat zu verlassen. Sie fühlt sich persönlich betroffen, denn sie selbst stammt von einer der kleinen Inseln und hat noch Verwandte dort leben. Ich frage meine Verwandten nicht, wie sie den Verlust ihrer Insel empfinden. Ich weiß, dass sie sich dagegen wehren, darüber zu sprechen. Es ist sehr schwierig, darüber zu sprechen, seine Heimat zu verlieren. Es ist ein Gefühl, das tief in dir drin sitzt. Die Situation der Cutthroat-Inseln ist sehr ernst. Der gesamte Pazifik befindet sich in einer ähnlichen Lage. Da gibt es noch andere Inseln, die untergehen.
There are other islands that are also going down the same path.
Zurück auf der Cutthroat-Insel Han. Der Inselälteste Morris rätselt über die Gründe nach, warum seine Heimat in so großer Gefahr ist.
Es könnte sein, weil wir ohne Frieden leben. Es könnte beides sein, eine Strafe Gottes, weil wir nicht in Harmonie leben. Oder es könnte ein Feind sein, aus dem gleichen Grund, dass wir nicht in Frieden leben.
Teil des Projekts von Brot für die Welt ist auch, die Leute aufzuklären, was Klimawandel bedeutet. So die Migrationsexpertin der Organisation Sophia Wirsching.
Da versuchen wir eben zu beschreiben, dass eben die Schuld für den Klimawandel nicht vor Ort im Pazifik zu suchen ist. Unsere Partnerorganisationen ja machen das in Form von Workshops. Und dann, was ist der Klimawandel? Wie kann ich damit umgehen?
John Zeilig und Rufina Moy wissen allerdings schon, dass Klimawandel nichts mit einer Strafe Gottes zu tun hat. John Zeilig senkt den Blick, schiebt seine Füße in den Sand und sagt:
Well, home, you never forget your home.
Das ist mein Zuhause. Alle sprechen über Umsiedlung. Viele von uns wollen gehen, aber auch viele wollen bleiben. Ich denke, die hochentwickelten Länder der Welt haben die Verantwortung für den Klimawandel.
Und Rufina Moy fügt hinzu:
I think in some days you will.
Ich denke, eines Tages hört man in den Nachrichten, eine Sturmflut hat den Ort, auf dem wir jetzt sitzen, weggespült. Und die Häuser auch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.